Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Grobe Story, 1962, Schweizer Alpenpanorama, ja, Physikkongress dort und aus diesem idyllischen Alpenparadies wird schnell so ein wirklich mysteriöser, düsterer Ort, an dem mysteriöse Dinge passieren. Quantumphysik ist ein Riesenthema. Du hast den Film nicht nur als Regisseur natürlich begleitet, sondern hast auch das Skript mitgeschrieben. Wie bist du auf das Thema gekommen? Abgefahrene Idee.
Ich hatte vor 10 Jahren einen Film gemacht, der hieß Zerrumpelt Herz. Den hat damals das Goethe-Institut gekauft. Ansonsten war der aber sonst kaum unterwegs in der Welt. Aber mein erster Spielfilm, mein Abschlussfilm an der Filmschule damals. Ja. Und der spielte 1929 und handelte von einem verschwundenen Komponisten in einem sehr deutschen Wald. Und irgendwie dachte ich, ich will so eine Art spirituelle Nachfolger für diesen Film machen. Und dann dachte ich an die 60er Jahre und dann dachte ich, was passt, wenn man jetzt sich mit Musik und Wald beschäftigt hat, dann muss man eigentlich jetzt in die Berge gehen und Physiker haben. Das ist doch logisch. Und dann fiel mir dieser Titel ein, die Theorie von allem. Und die Physiker müssen halt Skifahren, wie man das so kennt. Und es muss ein Hotel geben, wie man das so kennt, aus dem Zauberberg. Und unter diesem Hotel muss dann ein bisschen in einer Lynch macht Liebe mit Hitchcock-Fasson ein Geheimnis liegen, das ist klar. Aber ich brauchte meinen Drehbuchautoren, um dann über mehrere Jahre herauszufinden, was denn wirklich die Geschichte ist.
Okay. Roderick Warich, der hat es mit dir zusammen gearbeitet, ne? Mit dem hast du auch schon vorher zusammengearbeitet.
Genau, mit dem hat mich meinen Abschlussfilm gemacht.
Alpenidylle, es ist wirklich so klassischer Heimatfilm. Meets Hitchcock, meets irgendwie Mysterium, sehr, sehr düster. Warum schwarz-weiß?
Das kam so mitgeliefert mit der Idee. Ich habe das nie in Frage gestellt. Und später, wenn man dann so bei Förderinstituten einreicht, um den Film zu finanzieren, dann muss man das natürlich irgendwie argumentieren. Aber ich bin eigentlich kein Fan davon, so, sage ich mal, so offensichtliche Ideen mit Worten zu beschreiben. Man muss das ja natürlich trotzdem tun beim Film. Und dann sagt man, ach, das ist ja, das ist ein Film noir, Licht und Schatten kommt vor, Liebe und Tod, Licht und Klaviere oder binäre Quantenzustände oder irgend so ein Quatsch schreibt man dann. In Wahrheit war der Film halt schwarz-weiß, fertig aus.
Ist halt schwarz-weiß. War schon immer klar. Ja, das kann ich mir vorstellen. Schwierig zu erklären. Warum? Ist so. Großartig. Du hast in Ebeltoft in Dänemark Film studiert. Die Skandinavier sind ja, was so düstere Thriller angeht, ja absolute Meister in dem Ganzen. Hat dich das mit beeinflusst? Also auf der Ort deines Studiums, hat der da irgendwie einen Einfluss drauf gehabt?
Ich würde sagen, die Skandinavier sind auch sehr, sehr, sehr lustig. Man denke an die dänische Serie Clown. Die hat mich sicherlich genauso geprägt wie düstereres Zeug aus Skandinavien. Die Schule an sich ist relativ unbekannt leider. Die richtet sich an sehr junge Leute, aber man kann auch mit 50 noch da studieren gehen. Das geht nur 8 Monate. Aber das ist so eine Art Hogwarts für Filmemacher. Man wird wirklich in 1 von 4 Häusern eingeteilt. Muss dann auch so Küchendienst machen und die Böden schrubben, aber man ist halt den ganzen Tag in so einer Immersionskultur von Filmen. Da war ich zum ersten Mal unter Leuten, die auch Filme mögen und Filme sehen wollen und Filme machen wollen. Und das ging den ganzen Tag von 7 Uhr morgens bis Mitternacht, wurden Filme geguckt in 2 Kinos und man ist eigentlich auch nur zu Weihnachten nach Hause gefahren. Das war die schönste Zeit meines Lebens, ja. Es gab da halt so Godard-Leute, es gab die Lars von Trier-Leute, es gab die Michael Bay-Leute und so konnte man sich selber da komplett aussuchen, für welche Art Film man sich interessiert. Und ich habe mir das nie richtig ausgesucht. Ich finde halt alles interessant, ja, mehr oder weniger.
Niklas Windig wahrscheinlich natürlich auch riesig groß. Ja, ja. Ja. Der Hauptdarsteller in dem Film, Jan Bülow. Mhm. Wiener Burgtheater, da Teil des Casts, des festen Ensembles, hat Tatort auch schon gedreht, verschiedene andere Geschichten, Biopics und so weiter und so fort. Wie bist du mit Jan Bülow zusammengekommen? Wie kam die Idee? Wie kam die Zusammenarbeit? Wie war die Zusammenarbeit? Erzähl mal.
Das hat so ein paar Jahre gedauert. Das Lustige war, eine Freundin von mir, eine erfahrene Regisseurin, hat ihn mir schon vor, glaube ich, vor 8 Jahren empfohlen. Und ich habe ihn dann angeguckt und Hatte ich kein Interesse, weil ich habe ihn mir auf jeden Fall nicht genau genug angeguckt. Denn ich hatte so einen Archetyp im Kopf, der so ein bisschen auf die zweite Heimat von Edgar Reitz zurückgeht. Also so ein Lockenkopf, der irgendwie genial ist, aber auch so in Betten fällt. Es gibt halt die zweite Heimat, das ist eine Filmreihe von Edgar Reitz, die historisch ist und da geht es um auch einen Komponisten, der nach München reist in den 60er Jahren und da sozusagen seine formativen jungen Jahre erlebt, teilweise in Schwarz-Weiß gedreht auch. Und das war eine ganz große Inspiration zusammen mit dem Zauberberg, wo man ja auch so einen Bildungsreisern hat, der eher so passiv ist, was fürs amerikanische Kino ja unaushaltbar ist, dass jemand einfach nur da sitzt und sich anhört, wie andere Leute handeln, sozusagen. Aber es verbindet sich in Wahrheit ganz gut mit der Film-Noir-Tradition, weil da gibt es auch passive Protagonisten, die einer Verschwörung hinterherrennen, die sie zuerst nicht ganz verstehen. So, das alles musste sich irgendwie vermischen und dann hat Jahre später auch mein Drehbuchautor hat wieder mir ein Foto geschickt, als Jan Bülow gerade diesen Lindenberg-Film gemacht hatte. Und dann habe ich zum ersten Mal wieder einen Funken gesehen, dass man ihn so drehen könnte, sage ich mal so. Weil Jan Bülow ist ein sehr extrovertierter Mensch und der passt auf viele Arten viel besser in so eine Udo Lindenberg-Rockstar-Rolle als in die eines introvertierten Physikers. Aber wir haben ihn dann gecastet und das war dann eigentlich Liebe auf den ersten Blick.
Wie man sich so romantisch vorstellt. Für jemand so wie Bülow, der natürlich jetzt irgendwie auch am Theater viel spielt, ist die Rolle wahrscheinlich auch irgendwie ein Geschenk gewesen, oder? Jetzt irgendwie was dann nach so einer Lindenberg-Geschichte halt sowas zu bekommen
Ich
und
glaube,
so eine Rolle zu spielen.
ich kann mir vorstellen, dass es ihn gereizt hat. Also zumindest haben wir oft darüber geredet, dass er ja auch unseres Films wegen andere Dinge absagen musste und er hat es anscheinend gerne getan. Und das freut mich bis heute natürlich, weil ich finde schon, dass, also ich sage ich mal so, ich bin nicht sicher, ob ich ihm immer den verkopften Physiker glaube, aber ich gucke ihm gerne 2 Stunden dabei zu, wie er kein Physiker wird. Darum geht es ja in dem Film.
Du hast eine Filmfirma Barricades gegründet. Dieser Film wurde von Barricades produziert. Warum eine eigene Produktionsfirma jetzt in diesem Punkt in deiner Karriere? Was war so der Beweggrund? Wolltest du einfach völlig unabhängig arbeiten? Warum gründet man eine Filmproduktionsfirma?
Ja, Unabhängigkeit ist auf jeden Fall ein Punkt und es macht auf Dauer natürlich Sinn, wenn man die Rechte an seinem Stoff behalten möchte. Und zwar, also wir haben diese Firma gegründet zunächst, um diesen Film zu machen. Mittlerweile, meine Produzentin Victoria, ist jetzt die Hauptgeschäftsführung. Ich bin in Wahrheit kein richtiger Produzent. Ich stehe als Produzent, für diesen Film da. Das war mir auch immer wichtig, dass wir die inhaltlich-künstlerische Gesamtkontrolle behalten. Aber wir haben auch zum Beispiel eine innerdeutsche Koproduktion gemacht mit einer größeren Firma, MyAD, einem Produzenten Heino Deckert, der vor allem künstlerische Dokumentarfilme macht. Und das war sozusagen unsere finanzielle und logistische Heimat, sage ich mal. Dann haben wir vor allem noch mit Österreichern und Schweizern zusammengearbeitet, die auch eine riesen Bereicherung für diese Koproduktion waren. Ich glaube, allein in Deutschland hätte man den Film nicht finanziert, nicht mit meinem sehr unbekannten Namen. Und das hat sich alles sehr glücklich ergeben, auch durch so multiple Zusammenarbeiten in der Vergangenheit.
Eine Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte vor dem Interview, ist, ich stelle mir so vor, du hast eine Story, die kommt dir in den Kopf, du möchtest sie umsetzen, es dauert manchmal länger, manchmal geht es vielleicht schneller, je nachdem, auf wie lange man schwanger geht, ob man die richtigen Leute findet und manchmal sind es ja auch Fügungen, die dazu führen, dass so ein Film dann zustande kommt oder oftmals kann ich mir vorstellen. Meinst du generell Regisseure, die bestimmte Filme drehen, dass sie für Kritiken, oder kritikfreundliche Filme drehen, statt Popcorn-Kino, ist das überhaupt was? Oder meinst du, das ist völliger Quatsch? Man dreht einfach eine Story, weil die Story da ist? Oder gibt es halt eine bestimmte Art von Film, wo man halt auch einfach wirklich auf Kritiker hin Filme produziert?
Ja, ich kann nicht abstreiten, dass man manchmal auch an Kritiker denkt, aber ich halte das für falsch, dass man grundsätzlich tut. Ich halte es eigentlich auch für ein bisschen falsch, an ein größeres Publikum zu denken. Aber darauf muss jeder die Antwort selber finden. Wir wissen alle, dass deutscher Film oft fast nur an ein vermeintliches Publikum denkt. Das funktioniert dann entweder ganz gut oder überhaupt nicht, weil dieses Publikum ja nur im Kopf gewisser Autoren und Produzenten vielleicht existiert und nicht in Wirklichkeit. Das deutsche Fernsehen leidet unter demselben Problem. Gleichzeitig sind die Zahlen ganz eindeutig, dass die deutschen Zuschauer grundsätzlich Grütze präferieren. Es gibt da wenig Zwischenraum, sage ich mal, zwischen diesem Distinktionskunst-Elite-Kram und wirklich unguckbarem, die Welt schlechter machendem Zeug. Also es ist so, befinde mich da komplett in der Mitte und sehe das auch nicht so richtig ein, weil das Kino in den besten Zeiten dazu in der Lage war, beides zu bedienen. Und mir fallen da hunderte amerikanische Beispiele ein, aber nur ganz wenige deutsche. Und also der Film ist sicherlich eine Anomalie dahingehend, dass er beides versucht, Kunst und Unterhaltung zu sein. Die große Gefahr ist natürlich, wenn man sowas versucht, dass es weder Kunst noch Unterhaltung ist. Aber das sollen bitte die Zuschauer beurteilen. Und ich kann nur sagen, was das Denken an Kritiker angeht. Ich habe eigentlich nur an mich selber gedacht, weil ich diesen Film gerne sehen wollte. Und sicher kann man sagen, wir sind hier und da ein bisschen zu weit gegangen. Aber das ist die einzige Art und Weise, wie etwas Interessantes in meinen Augen entstehen kann. Und es trifft im Übrigen, glaube ich, auch auf sehr populäre Filme wie Star Wars zu. Die sind am Ende für ihre Schöpfer gemacht worden und hatten eben das Glück, sich sehr gut mit einem Zeitgeist zu verbinden.
Ja. Wie schätzt du generell, du hast jetzt schon angesprochen, deutscher Film, deutsches Fernsehen, deutsche Serien. Wie schätzt du das aktuell ein? Geht die Entwicklung in die richtige Richtung? Ich habe mit Jürgen Maurer ein Interview geführt, der hat ja Vienna Blood in dieser Serie mitgespielt und der war auch in der Serie mit dabei, Bonn.
Ja.
Wirklich kam total gut an, wurde dann aber einfach nicht weiter produziert. So, obwohl irgendwie Feedback super war von den Zuschauern, wirklich von den Leuten, die es genossen haben zu sehen. Und dann wird halt so eine Serie aufgezogen und sofort eingestampft. Anderes gutes Beispiel, so im Kleinen, ist halt so Tatortreiniger, wo quasi eine Revolte stattfand von Zuschauern, die gesagt haben, was macht ihr hier? Wir wollen das weitersehen. Wie siehst du diesen Struggle zwischen Filmemachern, die wirklich Bock auf coole Ideen und coole Inhalte haben? Einige Serien, Babylon Berlin und so, werden dann auch gefeiert, ob man es jetzt mag oder nicht. Aber es ist irgendwie, es kommt Gutes. Und dann guckt man so nach Skandinavien und denkt, irgendwie haben die es gecheckt. Und wieso können wir das nicht auch? Wie schätzt du das ein?
Ich bin zu wenig in dieser kommerziell agierenden Branche, um dazu wirklich was Informiertes zu sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass dein Verdacht stimmt, dass es ganz viele, sag ich mal, Autoren und auch Regisseure gibt. Ich meine übrigens alle Gender, nur weil wir hier automatisch ins generische Maskulinum gerutscht. Bla bla bla. Ja, ich glaube, es gibt es ganz tolle Leute, die ganz selten etwas Tolles machen können. Ich habe jetzt nur so ganz abstrakte, naive Thesen dazu. Also was mir schon auffällt, ist, dass der Respekt vor Autoren in Deutschland nach wie vor weniger existiert als in der amerikanischen Filmbranche, also die ja auch zynisch agiert, aber schon immer verstanden hat, dass ein gutes Buch alles ist sozusagen und auch den entsprechenden Respekt vor hat. Was mich bis heute, sage ich mal, ganz persönlich schockiert ist, wie sehr die Filmbranche Idioten bevorzugt. Das ist die einzige Kunstform, die Dummheit belohnt. Und
Schönes Zitat, machen wir ein T-Shirt von. Das ist großartig.
also natürlich gibt es auch andere Kunstformen, wo doofe Leute sehr Erfolg haben können. Aber in der Filmbranche scheint es noch leichter zu sein, weil also sowas wie Selbstzweifel, Selbstkritik, sich selbst hinterfragen, das sind alles Dinge, die dabei stören beim Karriereaufstieg sozusagen. Es ist selten, dass man sehr demütige Menschen findet. Ich muss an diese Scorsese-Reihe denken, Personal Journey Through American Movies. Da zitierte einen wunderschönen alten Film aus den 40ern über das Filmemachen und er sagt, to make a picture, you need humility. Und die sehe ich selten bei den Leuten, die am Ende fürs Go oder No-Go verantwortlich sind.
Abschließende Frage. Der Film ist jetzt draußen. Story hattest du schon lange im Petto. Jetzt ist der Film auf der Leinwand. Film ist da. Zur Freude aller, die jetzt für das Europa Film Festival in die Kinos hier gehen, in Sydney und in Melbourne. Ging gestern los, geht noch bis zum 11. März. Läuft das Festival noch hier vor Ort. Was hast du als nächstes am Horizont?
Also erstmal denke ich nur wiederum nur an mich selbst, aber ich habe natürlich mit meinen Kollaborateuren etwas, was ich da weitermachen will, und wir möchten auf jeden Fall einen nächsten Film machen, der wird heißen Das letzte Radio und 1997 spielen und so eine Art Tarkovsky trifft Spielberg Teenage Mystery Adventure Drama sein. Ich kann aber noch nicht so viel verraten. Ich glaube, ich möchte dann noch mal was versuchen, was es so lange nicht mehr gab oder vielleicht noch nie gab.
Darauf freuen wir uns, aber erstmal freuen wir uns über deinen Film. Universal Theory, Tim Krüger, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Merci.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.